Aus einem Gleichnis Jesu, von dem ich annehmen darf, dass es uns allen wohl bekannt ist, unter dem Titel Das Gleichnis vom großmütigen König und von seinem unbarmherzigen Knecht. Aus diesem Gleichnis im Matthäusevangelium Kapitel 18 lese ich die Verse 26 und 27. Der Knecht warf sich nun vor ihm zu Boden und sagte: Habe Geduld mit mir, und ich will alles bezahlen. Da hatte der Herr Erbarmen mit jenem Knecht und gab ihn frei, und die Schuld erließ er ihm. Da hatte der Herr Erbarmen mit jenem Knecht und gab ihn frei, und die Schuld erließ er ihm. Das Thema dieser Besinnung heißt ohne Schuld. Aber eigentlich müsste es heißen nicht ohne Schuld. Denn niemand ist ohne Schuld, obwohl wir uns das allersehnlichst wünschen, für uns selbst. Aber die Schuld, worin sie auch bestehen mag, gehört zu unserem Leben. Und wer sie leugnet, wird sie nie mehr los. Sie hält ihn dann gefangen. Und sie bringt ihn ums Leben. Darum ist der barmherzig zu nennen, der uns die Schuld aufdeckt. Denn dann werden wir mit ihr konfrontiert. Dann kann etwas mit ihr geschehen. Dann kann sich etwas mit uns, an uns, in uns ändern. Wir wissen durchaus, dass es Schuld im Leben gibt. Darum suchen wir in schwierigen Situationen immer den Schuldigen. Und darum haben wir gelegentlich auch persönlich Schuldgefühle. Aber unsere persönliche Schuld kennen wir nicht. Denn unsere Schuldgefühle und unsere Schuld stehen nicht in Übereinstimmung miteinander. Gelegentlich fühlen wir Schuld, wo keine ist, und häufig kennen wir gar keine Schuldgefühle, wo wir zutiefst schuldig sind. Das Jesuswort steht im Zusammenhang mit einem Gleichnis vom Reich der Himmel, wie Jesus es nennt. Und so geht es nicht um Schuld in erster Linie, sondern um das Reich der Himmel. Und das Reich der Himmel findet vorläufig in den Zusammenhängen unseres Lebens auf Erden statt. Und es will uns ins Leben führen, in wahres, echtes Leben, in bleibendes Leben, hier und heute. In den Zusammenhängen unseres Lebens auf Erden spielt nun einmal die Schuld eine schicksalshafte Rolle. Die eigene Schuld und die fremde Schuld. Und sie sind miteinander und ineinander verwoben, sodass es manchmal schwer ist, sie so auseinanderzunehmen und zu sagen, deine Schuld und meine Schuld. Wir raufen uns gelegentlich zu einem Kompromiss zusammen, der dann heißt, jeder hat halt sein Teil. Und dann meinen wir, jetzt sei es gut. Aber gemeinsame Schuld hebt die Schuld nicht auf. Im Gleichnis wird das an einem wirtschaftlichen Beispiel gezeigt. In diesem Gleichnis ist die Schuld ein Darlehen. So steht das auch in der Sprache des Neuen Testaments. Hier wird nicht das Wort verwendet, das sonst für moralische Schuld steht, sondern hier wird das Wort verwendet, das für ein Darlehen steht. Dieses Darlehen ist so groß, dass der Mensch, der es schuldet, es nicht zurückzahlen kann. Aber er glaubt es noch zu können. Und darum bittet er nicht um die Aufhebung dieser Schuld, er bittet um den Aufschub dieser Schuld. Er bittet um Zeit, um Geduld. Denn er hofft, für das Darlehen zahlen zu können. Und er haftet für dieses Darlehen mit seinem Leben und mit allem, was er hat. Eine Schuld abzuzahlen, die man nie ganz abzahlen kann, führt zu einem äußerst belastenden Leben. Man verdient, man gewinnt und verliert es gleichzeitig wieder. Muss alles, was man verdient und gewinnt, grad wieder abführen, grad wieder zurückzahlen. Es ist ein hoffnungsloses Leben. Wir glauben manchmal, die jüngere Generation heute sei darum ohne Hoffnung, weil es in ihrem Leben nicht immer besser und besser werden könnte, so wie es vielleicht eine Weile in unserem Leben gewesen ist. Ich halte das für einen folgenschweren Irrtum. Hoffnungslosigkeit heißt, arbeiten müssen und ständig zurückzahlen. Und doch nie frei sein von Schuld, weil sie zu groß ist. Im Gleichnis wird nicht erzählt, wie es zu dieser großen Schuld, zu diesem großen Darlehen kam. Im Gleichnis ist diese Schuld auch keine moralische Schuld, für die ein Vorwurf gemacht wird, dass es sie überhaupt gibt. Denn ein Darlehensgeber entscheidet, ob er geben will oder nicht, und wenn er gibt, riskiert er. So ist hier nicht in dem Sinne von Schuld die Rede, wie wir es gerne hätten. Schuld ist hier kein moralischer Vorwurf, sondern eine Tatsache. Und für sie wird offenbar Rechenschaft gefordert. Hier muss man die Karten auf den Tisch legen. Hier muss einer den Offenbarungseid schwören. Hier wird abgerechnet. Ein vielsagendes Wort, das uns einen großen Schrecken einjagen kann. Abrechnen. Das klingt so endgültig, dass man dabei das Leben verlieren könnte. Aber dann kommt die Szene, die uns so zu Herzen geht, die ich ja auch in dem, was ich gelesen habe, herausgeholt habe aus diesem Gleichnis. Diese so unbegreifliche Szene ist nämlich die große Einladung des Evangeliums. Es ist das große und gewaltige Wort Gottes an uns Menschen. Und es heißt, da hatte der Herr Erbarmen. Erbarmen ist mehr als Barmherzigkeit. Erbarmen ist ein augenblickliches Ergriffensein von einem tiefen Gefühl, das zu ungewöhnlichem Handeln befähigt. Es ist ein Gefühl, das zum Handeln befähigt und nicht zwingt. Es ist ein Handeln, das die Schuld betrifft. Und Schuld betrifft Verhältnisse. Erbarmen ändert sie. Und so heißt es, er gab ihn frei. Das heißt zunächst einmal, dass Schuld bindet. Das müsste jeder von uns wissen. Darum nennen wir auch eine finanzielle Schuld eine Verbindlichkeit, die man nicht mit einem Gefühl wegwischen kann, auch nicht mit einem guten Gefühl. Die Bindung ist größer und tiefer. Daher auch unser Ausdruck, ich stehe in deiner Schuld. Das bedeutet aber auch, dass Schuld ein ungedecktes Leben ist. Da aber das Leben nicht ohne Ausgleich sein kann, nie ohne Ausgleich sein kann, muss jemand für die Schuld einstehen. Das ist der Darlehensgeber. Wer also selber nicht für die Schuld einstehen kann, braucht einen anderen, der es tut. Und an den ist man gebunden. Darum sind oft Kinder an ihre Eltern so tief gebunden, weil sie so tief in ihrer Schuld stehen. Und weil sie das wissen. Weil ihre Seele das weiß. Und darum ist das ein gewaltiger Satz, der nun erklingt. Und er gab ihn frei. Das hätte bedeuten können, Aufschub für die Rückzahlung. Das hätte das bedeuten können, worum der Schuldige gebeten hat. Habe Geduld mit mir, gib mir Zeit. Aber der dritte Satz macht noch Größeres deutlich. Und die Schuld erließ er ihm. Ein unglaubliches Wort. Und darum war der Mensch wirklich frei. Und das ist die tiefe Wahrheit des Evangeliums. Das ist die Freudenbotschaft Gottes an uns Menschen, die wir ein geliehenes Leben führen. Unser Leben ist ein Darlehen. Und die wir in diesem Leben an ein Schicksal gebunden sind. Und wenn von Gott her uns die Wahrheit erreicht, die von ihm ausgeht, nämlich das Reich der Himmel, dann berührt uns Erbarmen, Freispruch, Schuld, Erlass. Bedauerlicherweise haben wir uns daran gewöhnt. Und warum aufgrund meiner Worte bisher kein Jubel ausbricht, ist sehr einfach zu erklären. Wir wissen das schon lange. Ja, wir wissen das bis zum Exzess. Wir wissen das so gut, dass wir es nicht mehr hören können. Wir wissen es so gut, dass wir es nicht mehr hören wollen. Doch gar keine Frage. Unsere Schuld ist vergeben. Was anderes ist der christliche Glaube? Wenn nicht, was wäre er dann? Darum tönt die christliche Freude oft so künstlich. Darum muss man uns zum Freuen animieren, es uns geradezu befehlen, weil sie nicht da ist, die Freude. Und darum sind wir auch nicht mehr ergriffen. Und darum fragen wir uns beim Abendmahl gelegentlich, was soll das? Was mache ich da eigentlich? Wir haben uns an die Vergebung gewöhnt. Und darum können wir an dieser Stelle auch nicht mehr weinen, weder über unsere Schuld noch vor Freude. Wir kennen beides nicht. Und darum spürt man an uns auch nichts von dieser Befreiung. Wie sonst könnten wir einander festhalten, binden wollen, verpflichten, in die Pflicht nehmen, wie es im christlichen Glauben so schön heißt? Und warum suchen wir nach wie vor Schuldige? Und warum ist unser Leben eine ewige Selbstrechtfertigung und wir zahlen und zahlen und zahlen und werden das, die Schuld nie los. Warum ist das Einzige, was gelegentlich in uns leuchtet, das gute Gefühl, ich bin nicht schuldig, das sind die anderen. Wir haben an die Stelle des Erbarmens die Forderung gestellt und die Selbstverständlichkeit nach Schuldenerlass. Und wer heute nach Schuldenerlass in der Welt schreit, lässt immer die anderen zahlen. Die haben es ja, die sollen doch. So tönt das. Schuldenerlass ohne Erbarmen ist eine Katastrophe. Es setzt die Grundfesten menschlicher Gemeinschaft und Beziehungen außer Kraft und muss zum Zusammenbruch führen. Denn Schuldenerlass, den wir fordern, bedeutet veränderte Verhältnisse ohne veränderte Herzen. Und darauf ist ein Schuldenerlass ohne Erbarmen im Herzen dessen, der die Schuld erlässt und im Herzen dessen, dem sie erlassen ist, eine Katastrophe. Sie ändert nichts. Sie zementiert die Schuld auf ewig. Neue Schuld entsteht. Immer entsteht Schuld, wo Menschen leben. Und sie führt eben zu dieser Skrupellosigkeit, sich Leben von anderen zu nehmen, ohne zu fragen, auf Kosten anderer zu leben, rücksichtslos, für sich in Anspruch zu nehmen, was man anderen nicht zugesteht, selbstverständlich. Und darum auch die erschlagende Macht der Gefühle, die mein und dein nicht mehr unterscheiden können, die mit dem Lebenskapital anderer bedenkenlos und rechenschaftslos operieren und sich groß und stark machen in dieser Welt mit den anderen, die sie angeblich vertreten. Im Angesicht dieser Tatsache müsste uns das Ende dieses Gleichnisses nicht verwundern. Und ich denke, wir kennen es. Und manch einer, der dieses Gleichnis vielleicht zum ersten Mal gelesen hat und in der Mitte auf die große Freude stieß, und sich gerade dem Evangelium öffnen wollte, hat dann gelesen bis zum Schluss und ist zutiefst erschüttert und hat die Bibel wieder zugeschlagen. Und versteht überhaupt nicht, dass der arme Kerl zum Schluss den Folterknechten übergeben wird und dazu verdammt wird, alles zurückbezahlen, was er gar nicht bezahlen kann. Das Gleichnis endet in einem Fiasko wie die Geschichte der Welt. Der Mensch verliert seine Freiheit und den Erlass seiner riesengroßen Schuld, rechnet man es um, ist es etwa 140 Millionen, für manche nicht viel, für die anderen zu viel. Und er verliert das alles an einer ganz kleinen Schuld, 140 Franken. Merkwürdigerweise verliert er alles an der Schuld eines anderen, nicht an der eigenen, an dem, was ein anderer ihm schuldig ist, rechtens schuldig ist. Das Problem, die riesengroße Vergebung, dieser gewaltige Freispruch, den er erfahren hat, hat sein Herz nicht verändert. Und das ist der erschreckende Punkt. Er kannte kein Erbarmen. Er kannte auch nach der gewaltigen Vergebung kein Erbarmen. Weil er es nicht kannte, buchstäblich. Sein Herz blieb unverändert. Er kannte nur Schuldgefühle, aber kein verändertes Herz. Und darum konnte er nicht vergeben und darum nutzte ihm die erfahrene Vergebung nichts. Die Beschaffenheit unseres Herzens wird uns zum Gericht, liebe Gemeinde. Und wo ist nun das Evangelium, werden wir fragen, in diesem Gleichnis? Wo ist die frohe Botschaft? Die frohe Botschaft will das Herz aufdecken. Und das ist Gnade, wenn es geschieht. Ohne ein aufgedecktes Herz, das sich preisgibt, dass die Unmöglichkeit zu zahlen, sein Leben zu bezahlen, die Unmöglichkeit bis in die Tiefe seiner Gefühlswelt erkennt, kann sich nicht ändern. Es rechnet. Es rechnet ab mit den anderen. Das ist so in uns. Und das zeigt uns das ganze Gleichnis, dass die Sache zum Schluss schlimmer ist als vorher. Aber wenn das Herz aufgedeckt wird in Gottes Angesicht und wenn der Mensch bis in die Tiefe sich dem Preis gibt, was da geschieht und nicht mehr rechnet, dann mag etwas geschehen mit ihm in seinem Herzen. Vielleicht zieht dann Erbarmen ein. Vielleicht, wenn mit ihm etwas geschieht, zieht dann Erbarmen ein. Das Mahl des Herrn, das wir feiern, zeichnet uns vor Augen, dass woran wir jetzt teilnehmen, wir mit nichts bezahlen können. Wir können selbst mit der ganzen Hingabe unseres Lebens, selbst vollamtlich, selbst wenn wir unser ganzes Erbe und alles, was wir haben, einbringen in diese große Gemeinschaft des Glaubens, wir können es nicht bezahlen. Was hier vor uns steht und als Zeichen durch unsere Hände und durch unsere Reihen geht und was wir fühlen und schmecken mögen mit unseren Lippen, will nichts anderes als unser Herz aufdecken. Mit der großen Sehnsucht Gottes, dass was in ihm ist, auch in uns werde. Und er fühlte Erbarmen. Amen. Lieber Vater, du siehst nicht nur in unser Herz, du schaust es in seiner Wahrheit, denn du hast es erschaffen, unser Menschsein nach Geist, Seele und Leib. Was hast du uns da anvertraut mit unserem Leben, unserem Bewusstsein, unsere Lebenskraft und unseren Gaben? Was hast du nicht alles in unser Belieben gestellt, in die Freiheit unseres Lebens, die wir fordern und auch gebrauchen? Du schaust mehr. Du schaust unsere Schuld. Und du schaust das verwandelte Herz, das dir dient. Und das, ergriffen von deinem Erbarmen allein, Änderung bringt in diese Welt. Ich danke dir für Leib und Leben deines Sohnes. Und dass er, der so voller Erbarmen für uns, auch jetzt in unserer Mitte ist. Amen.